Ich glaube, auf der Ebene abstrakter Bekenntnisse würden wahrscheinlich, und wenn es für eine Koalitionsvereinbarung aufzuschreiben wäre, der Matthias und ich eine kompatible Sprache finden. Aber im Einzelnen wird es dann eben doch problematisch. Also zum Beispiel, wenn jetzt Beispiel aktuell, wenn du sagst, Matthias, wir brauchen ein Einführungsprogramm für eine Brennstoffzelle. Da würde ich sofort widersprechen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ich halte überhaupt nichts von Programmen, die jetzt so tun, als könnten sie einen großen Nutzen damit leisten, dass sie für eine bestimmte Technologie jetzt sagen, so, und du kriegst jetzt eine Subvention, damit du eingeführt wirst. Das ist was anderes als das EEG. Das EEG hat nicht gesagt, für eine bestimmte Technologie gibt's eine Subvention oder ein Markteinführungsprogramm, sondern hat gesagt, und das ist das Grundverständnis, was ich hätte. Die Kreativität der Märkte soll eine Lösung anbieten, die Kreativität der Ingenieure soll eine Lösung anbieten, aber das Ziel wird gesetzt. So wie die Kalifornier irgendwann mal gesagt haben, so wir wollen so und so viel Prozent Zero Emission Vehicles, ist uns ziemlich egal, wie ihr es macht, aber machen müsst es und das Ziel setzen wir euch. Und das ist für mich das Verhältnis von staatlicher Vorgabe, ob du das jetzt Ordnungspolitik nennst oder ordoliberal oder Staatsfunktion, darüber streite ich mich nicht über die Terminologie, sondern da muss der Staat Rahmenbedingungen und Ziele setzen, aber dann darf er sie nicht so eng setzen, dass er sagt, jetzt Brennstoffzelle, wieso eigentlich Brennstoffzelle, wieso nicht eine ganz andere Technologie, die mit wesentlich verbesserten Batterien auskommt oder sonst irgendwas, Plug-in-Hybrid von mir aus, wo man da ein extra die Gefahr ist bei dieser Art von meines Erachtens nicht besonders innovativer Politik, dass sie dann eine Vervielfältigung sozusagen von jeweils sektoralen Programmen hast und jeweils sektoralen Dingen, die am Schluss nur eine Entlenkungswirrwarr produzieren und nicht einen wirklichen Aufbruch. Das Zweite, ich gebe dir natürlich recht, wenn du sagst, bei dem 70 Dollar für das Barrel Rohöl hat man gesehen, dass die Märkte dann doch nicht funktionieren, beziehungsweise sie haben halt funktioniert in einer Art und Weise, wie es uns nicht gefallen kann, weil dann plötzlich der kanadische Ölschiefer attraktiv wurde und das ist ja im klimapolitischen Sinne kein großer Fortschritt. Also an der Stelle gebe ich dir recht, aber das heißt dann wiederum nicht, dass daraus jetzt folgt, also zum Beispiel, wir müssen mit Investitionsprogrammen, Klimaschutzinvestitionsprogramm hast du gesagt, müssen wir jetzt Ziele vorgeben. Ich stelle mir schon vor, dass alle möglichen Ministerien dann drum kämpfen, welche Investitionsprogramme jetzt wer kriegt und wer verkaufen darf. Wie viel darf Münte verkaufen, wie viel Gloss und wie viel dein Chef. Warum geht man da nicht andersrum dran und sagt, lass uns die ganzen umweltschädlichen Subventionen abschaffen. Das würde ich machen als ersten Schritt, bevor ich irgendein ökologisches Investitionsprogramm auflege. Also zum Beispiel mal ernsthaft darüber reden, warum bei der Ökosteuer nach wie vor jedes Jahr Ausnahmen im Volumen von 5 Milliarden zugegeben werden. Das heißt, an der Stelle sehe ich die Gefahr, dass ich im Detail, wenn wir dann sozusagen von der wohlklingenden Rede runtersteigen aufs Konkrete, doch wiederum sozusagen einfach nicht besonders was Modernes einschleicht. Zum Beispiel auch dein Beispiel, Verhältnis, Tempolimit und technologische Politik. Ich sympathisiere ausdrücklich mit dem, was du sagst, privatisiert nicht die Last der Verantwortung für eine Klimapolitik. Also nur so, wie es der Herr Diekmann mit seiner Bildzeitung, mit NABU, WWF und Greenpeace macht, dass man thematisiert, wer jetzt individuell was macht, nur so geht's nicht. Sondern die industriepolitische Verantwortung ist absolut richtig. Nur warum spielt man das dann in dieser komischen Art und Weise gegen ein Tempolimit aus. Wenn das U-Bahn vorrechnet, dass das Tempolimit von 120 von mir aus verbunden mit einer technischen Abriegelung der Motoren bei 160 Kilometer die Innovationspeitsche ist, weil es zulässt, dass Autos leichter gebaut werden, sicher und leichter gebaut werden und dass du auf die Art und Weise 30% CO2-Emissionen sparen kannst, wenn du sowas machst. Das heißt, das ist gar nicht das Gegenteil von Innovation, sondern das ist der Antreiber von Innovation. Und an der Stelle ist meines Erachtens in dem, was du beschreibst, die Rolle der verschiedenen Akteure unterbelichtet. Auch die Rolle, finde ich, auch die Rolle der ökonomischen Akteure, Stichwort Unternehmen. Mir fällt auf, dass es hier eine ganz unterschiedliche Kultur gibt zwischen den USA etwa und Deutschland. Jede Woche liest man im Economist von ein, zwei, drei neuen Unternehmen, großen Unternehmen in den USA, die sich gerade erklärt haben, um wie viel Prozent sie ihre CO2-Emissionen bis ins Jahr X reduzieren wollen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt schon drei große deutsche Unternehmen gibt, die sowas öffentlich gesagt haben. Und die Frage, um die wir meines Erachtens uns nicht rumdrücken können, auch als Linke, wenn ich das sagen nochmal halbironisch anfügen darf, ist die Frage, wie wir solche Akteure ins Boot holen, wie wir dafür sorgen, dass die eine Rolle spielen, weil die Realität ist inzwischen, dass die Co-Produzenten von Politik sind, nicht einfach nur eine Lobby, die irgendwie mit einem Anliegen kommt, sondern dass du ohne die zu zwingen, sich auf diese Logik einzulassen, ganz schwere Chancen hast, ganz schlechte Chancen hast, mit einem Versuch, eine Kommandohöhe zu besetzen und von dort aus gesellschaftlichen Fortschritt zu organisieren. Das ändert nichts an der Richtigkeit von solchen ordnungspolitischen Vorschriften, aber die reichen nicht aus.